Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass doch so manche gekommen sind heute Abend, wie auch der Stefan schon gesagt hat, der zweite Petrusbrief, der wird oftmals ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Man hat so das Gefühl, na, das sind eher komplizierte, nicht so besonders erbauliche oder eingängliche Themen, die dort behandelt werden. Aber ich hoffe, wir werden sehen, im Laufe unserer Betrachtung, dass dieser zweite Petrusbrief eigentlich sehr viel Wertvolles und Wichtiges und geistlich Zurüstendes enthält, gerade für uns Gläubige, die wir in den letzten Zeiten leben, in der Endzeit leben. Ja, der zweite Petrusbrief ist ein Vermächtnisbrief. Das hat er gemeinsam auch mit dem zweiten Timotheusbrief und auch eigentlich mit den Johannesbriefen. Es sind jeweils die letzten Briefe, die diese Apostel geschrieben haben, bevor der Herr sie nach Hause gerufen hat, in die himmlische Herrlichkeit. Und diese Briefe tragen den Charakter eines geistlichen Vermächtnisses. Und ich denke, wir empfinden das alle, wenn jemand wirklich, ja, der mit Gott gelebt hat, am Ende seines Lebens noch einmal spricht, dann hat es eine besondere Bedeutung. Wir erinnern uns vielleicht auch an den prophetischen Segen von Jakob am Ende seines Lebens, an den prophetischen Segen von Mose am Ende seines Lebens, auch an die Warnungen des Lieds des Mose, 5. Mose 32, ja, wo noch einmal dieser Führer des Volkes, dieser Mann Gottes, seine durch den Geist Gottes einfach auch eine Sicht bekommen hat von der Zukunft Israels, gewarnt hat vor der Verderbnis, ja, das waren so Themen. Und vielleicht kann man da schon Bezüge sehen, auch zu diesen Schriften dieser Apostel, die am Ende des Gemeindezeitalters, am Ende der Apostelzeit, einen Ausblick von Gott geschenkt bekommen haben über das, was zukünftig auf die Gemeinde zukommen wird und da auch die Gemeinde zurüsten wird. Und das können wir vielleicht auch gerade von dem Apostel Geschichte 20 von diesem Abschiedsrede des Apostels Paulus auch uns nochmal in Erinnerung rufen, diese Blickweise. Ich lese mal ab Vers 26, Apostelgeschichte 20, und das ist, denke ich, auch dieser geistliche Rahmen, in den auch der zweite Petrusbrief eingeordnet werden kann. Da lesen wir: Denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also auch der Apostel Paulus hat in dieser Abschiedsszene einen prophetischen Ausblick bekommen auf die Zeit nach der Apostelzeit. Natürlich auch nach seinem direkten Weggehen aus Ephesus, aber das geht ja darüber hinaus, das empfinden wir alle. Ja. Das ist ein Blick auf diese Entwicklungen der Gemeinde, auf diese Verführer, die eindringen, um die Herde irrezuführen. Und genau diese Sorge eines Hirten, eines von Gott berufenen Hirten für die Herde Gottes, die treibt auch den Apostel Petrus um. Er war ja Hirte in einer ganz besonderen Weise. Wir können uns da jetzt nur ganz kurz dran erinnern, aber er war ja letztlich auch sehr geprägt worden durch die Begegnung mit dem Herrn Jesus, die in Johannes 21 auch geschildert wird, wo der Herr ihm eigentlich dann diesen Auftrag mitgegeben hat: Weide meine Schafe. Ja, und ich denke, das war das große Anliegen des Apostels Petrus. Er hat die Schafe Gottes zugerüstet mit dem ersten Petrusbrief in ihrem Verhältnis zu dieser feindseligen Welt, in ihrem Verhältnis zur Verfolgung, hat sie zugerüstet, dass sie mutig der Verfolgung widerstehen, überwinden, dem Herrn treu sind in der Zeit der Verfolgung. Das war der erste Petrusbrief. Und der zweite Petrusbrief hat das Thema Widerstand gegen die Verführung, Schutz gegen die Irreführung durch falsche Lehrer, die in der endzeitlichen Gemeinde ganz besonders stark war, die aber damals schon eben anfing, diese Gefahr, dieser Einfluss und geistliche Zurüstung, um zu überwinden gegenüber der Verführung. Diese beiden Schwerpunkte können wir deutlich unterscheiden. Und der Apostel Petrus hat eigentlich seinen ganzen Brief geschrieben unter dem Gesichtspunkt Schutz der Gläubigen vor Irrlehren und Verführung. Auch das erste Kapitel, das wir heute behandeln werden, und es ist eben ganz interessant, wenn man die Ausführung dieses ersten Kapitels genau unter diesem übergeordneten Themenstellung zu betrachten. Ja, wie kann die Gemeinde vor Verführung geschützt werden? Wie können die Gläubigen zugerüstet werden, dass sie wachsam sind, dass sie den falschen Lehren von den Verführern nicht auf den Leim gehen? Ich denke, da werden wir eben im ersten Kapitel dieses Briefes sehen, dass da ganz bestimmte Faktoren dafür vom Geist Gottes hervorgehoben werden, die auch für unser Leben ganz, ganz wichtig sind. Vielleicht noch ganz kurz. Dieser Brief wurde voraussichtlich, weil man weiß es nicht ja ganz genau, aber etwa 67, 66, 67 nach Christus geschrieben, kurz vor dem Tod des Apostels Petrus. Man weiß nicht genau, woher dieser Brief gesandt wurde, wo er geschrieben wurde. Man weiß auch nicht ganz genau, welcher Zielgruppe, aber nachdem er ja seinen ersten Brief erwähnt, und viele Ausleger gehen davon aus, dass das eben tatsächlich der erste Petrusbrief ist, der auch uns überliefert wurde, dann waren das ganz offensichtlich eben Gemeinden in Galatien, in Kleinasien, Gemeinden, an denen sehr wohl auch, sehr wahrscheinlich auch eben der Apostel Paulus stark gewirkt hat, siehe der Galaterbrief, Apostelgeschichte. Und da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, waren das jetzt hauptsächlich jüdische Gemeinden, nicht persönlich. Ich bin der Meinung, dass das durchaus eben auch heidnische Leser waren und dass es gemischte Gemeinden waren, eben ganz normal, wie es üblich war zu der Zeit in der Diaspora, dass Juden und Heiden da gemeinsam waren. Auf jeden Fall war das eine Gruppe von Gemeinden, die er sicher auch persönlich kannte und es war ihm ein Anliegen, bevor er in die Ewigkeit abgerufen wurde, diese Gläubigen noch einmal zu warnen und zu mahnen. Und dieses geistliche Zeugnis, das dürfen wir heute noch für uns ernst nehmen. Und ich möchte einfach mal ganz allgemein sagen, ich halte es für einen großen Gewinn, wenn wir gerade in der Endzeit diese Endzeitbriefe für uns persönlich auch in der stillen Zeit einmal durchstudieren. Ja, dafür habe ich auch meine Betrachtungen geschrieben über den zweiten Timotheusbrief und jetzt zweiter Petrus- und Judasbrief. Einfach als eine Hilfestellung, dass man Vers für Vers und Abschnitt für Abschnitt das einmal wirklich studiert. Und ich bin selber wirklich auch überrascht gewesen, wie viel geistliche Themen einfach dort angesprochen werden in diesen Briefen, die für uns in der Endzeit ganz notwendig sind. Das ist also eine ganz wertvolle Zurüstung, damit wir geistlich endzeitfest werden, wenn man das mal so ausdrücken will. Ja? Also das kann ja auch hier diese kurze Zusammenfassung nur eine Anregung sein, aber ich denke, es ist auch ganz wertvoll und wichtig, dass wir mal Bücher des Neuen Testaments im Zusammenhang und sozusagen in zeitlicher Nähe durcharbeiten, auch wenn das dann immer nur ein Überblick ist, aber es ist doch eine Anregung, das dann auch wirklich für unser geistliches Leben mitzunehmen und ernst zu nehmen. Ja, dann wollen wir mal anfangen mit dem ersten Abschnitt aus dem ersten Kapitel. Ich lese immer so gewisse Abschnitte und sage dann etwas dazu. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus. Ja, der Simon Petrus, der bezeichnet sich zuallererst als Knecht oder Sklave und dann erst als Apostel. Schon mal etwas ganz Wichtiges. Ja. Zuallererst kommt seine Beziehung zum Herrn. Er war ein Knecht des Herrn, sonst hätte er auch kein Apostel sein können. Ja, er war dem Herrn unterworfen. Er hat sich ganz bewusst dem Herrn Jesus ganz hingegeben. Römer 12, Vers 1. Ja, euer vernünftiger Gottesdienst. Gebt eure Leiber ganz hin, Gott hin, als lebendiges, geistliches Schlachtopfer. Als ein vernünftiges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also das hat er getan und Ausdruck dessen war, dass er sich als leibeigener Knecht oder Sklave des Herrn Jesus Christus bezeichnet hat. Und dann war er eben auch Apostel. Ein Gesandter, ein bevollmächtigter Gesandter des Herrn Jesus, des verherrlichten Herrn im Himmel. Und diese formelhafte Einleitung in fast allen Briefen des Neuen Testaments erinnert uns einfach daran, das, was wir jetzt lesen, sind Worte des lebendigen Gottes. Das sind nicht irgendwelche Meinungen von Petrus, sondern das ist das, was der Herr Jesus durch seinen Knecht uns sagen möchte. Deswegen hat es eine Ewigkeitsbedeutung. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das gilt nicht nur für die Evangelien, sondern das gilt ganz genauso für die Briefe des Neuen Testaments und für die Offenbarung. Alles sind die Worte des Herrn Jesus. Ja, das ist der Glaube an Inspiration. Da werden wir heute gegen Schluss noch darauf kommen, dass alle Worte der Bibel von Gott eingegeben sind, dass nicht Menschenwort ist, sondern Gottes Wort. Und das wird darin eigentlich zum Ausdruck gebracht. Er, in aller Demut bringt er seine Autorität zum Ausdruck, dass das, was er schreibt, die Botschaft des Herrn ist. Ja, er schreibt an die, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben. Der Glaube ist ein Geschenk. Ein Geschenk Gottes, Gnade, dass wir glauben dürfen. Auf der anderen Seite ist der Glaube auch eine Verantwortung des Menschen. Ja? Glaube an den Herrn Jesus Christus, das ist eine Aufforderung, ein Gebot. Und trotzdem, auf eine Weise ist der Glaube auch ein Geschenk und so wird er hier gesehen. Nun, unterschiedliche Bibelübersetzungen übersetzen das unterschiedlich. Die Schlachterbibel übersetzt der Glaube an die Gerechtigkeit, das heißt also an das Evangelium, an die Gerechtigkeit, die der Herr Jesus uns erworben hat. Andere übersetzen Glaube in der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Dann ist vielleicht mehr an den Glauben auch als des Glaubens gut gedacht. Und das gibt durchaus auch einen guten Sinn. Glaube kann ja unsere Glaubenshaltung bezeichnen im Neuen Testament, aber auch des Glaubens gut. Zum Beispiel im Judasbrief, der ja verwandt ist mit dem zweiten Petrusbrief, da bezeichnet es des Glaubens gut. Der Kampf für den kostbaren überlieferten Glauben. Ja. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Da wird schon der Gedanke auch des Wachstums erwähnt. Mehr und mehr. Ja. Wir haben Gnade und Frieden in dem Herrn Jesus ein für alle Mal geschenkt bekommen, wenn wir gläubig wurden. Aber in unserem Leben soll sich die Gnade Gottes und der Friede Gottes immer mehr ausprägen. Wir sollen darin wachsen und zunehmen. Gott möchte uns mehr davon schenken. Vertieft es schenken. Und das kommt hier raus. Und was ihm ganz wichtig ist, ein Schlüsselwort dieses ganzen Briefes, in der Vollerkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Also im Grundtext steht hier Epignosis, das heißt die volle, die richtige, die tiefere Erkenntnis Gottes. Das ist also nochmal ein bisschen eine Nuance, die wir hier festhalten können. Es geht um die rechte und tiefere Erkenntnis Gottes und darin sollen wir zunehmen. Ja, und dann kommt der erste Abschnitt in diesem ersten Kapitel. Und wie gesagt, ich möchte es mal unter die Überschrift stellen, was brauchen Gläubige, damit sie in endzeitlichen Verführungen überwinden können? Was brauchen wir? Und die Antwort, die der Apostel Petrus gibt, ist, erstens, wir brauchen ein gesundes, ausgewogenes Glaubensleben in Gottesfurcht und praktischer Frömmigkeit. Und erst die zweite Position nimmt ein, wir brauchen das Wort Gottes, die gesunde Lehre, das prophetische Wort, das inspirierte Wort, das müssen wir festhalten, sonst gehen wir in die Irre. Und diese beiden Dinge gehören zusammen. Ganz wichtig. Ja? Also es gibt Leute, die haben viel Bibelkenntnis und viel Kopfwissen und vielleicht auch konservative Standpunkte gegenüber der Endzeitverführung. Aber ihr Glaubensleben ist sehr, sehr defekt. Sie haben Krankheiten im Glaubensleben, sie leben nicht wirklich mit dem Herrn und damit ist die Gefahr groß, dass sie in der Endzeit scheitern werden. weil nur Kopferkenntnis über Gefahren hilft noch nicht, uns vor den Gefahren zu schützen. Sondern das ganz Entscheidende ist eine gesunde Herzensbeziehung, Glaubensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Ja, und normalerweise, wenn ein Leben gesund ist, dann fördern sich und ergänzen sich Bibelerkenntnis und Gottesfurcht und ein Leben im Glauben und in der Heiligung gegenseitig. Ja? Und so wächst man, spiralförmig. Ja? Nicht nur durch Theorie und ständig mit Lehre beschäftigen, nicht nur durch Praxis, sondern indem sich das gegenseitig immer wieder verstärkt und befruchtet. Und wir werden immer wieder feststellen, in diesem Kapitel, es geht um Ausgewogenheit. Das ist ganz wichtig. Ausgewogenheit zwischen verschiedenen Seiten unseres geistlichen Lebens. Und es fängt auch gleich an mit Vers 3, dass seine göttliche Kraft, die göttliche Kraft des Herrn Jesus, so dürfen wir das sehen, uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Also jetzt fängt der Apostel, fängt der Geist Gottes an mit dem, was Gott getan hat. Und nachher kommt das, was wir tun müssen. Ist es zufällig, diese Reihenfolge? Ganz bestimmt nicht. Es geht immer zuerst um das, was Gott getan hat. Ja? Römerbrief zum Beispiel. Römer 1 bis 8. Unsere Stellung in Gnade in Christus. Und dann Römer 12. Nach dem Einschub. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ja, ich ermahne euch nun angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir sehen, was Gott alles getan hat, gebt euch hin. Lebt in Heiligung. Praktiziert den Glauben. Ja? Das ist die Reihenfolge. Erst kommt es, was Gott getan hat. Das ist die Grundlage von allem. Und dann müssen wir aber darauf antworten. Ja, wir können das nicht einfach nur passiv anschauen, sondern wir müssen mit dem, was Gott uns geschenkt hat, Frucht wirken, arbeiten, etwas tun. Also der Anfang ist, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Das ist doch herrlich. Ja? Das heißt, dasselbe, was der Apostel Paulus auch sagt, in Christus habt ihr die Fülle. In dem Herrn Jesus ist alles für euch geschehen. In dem Herrn Jesus hat Gott euch alle Segnungen der Himmelswelt zur Verfügung gestellt. Ihr müsst sie nur nehmen, ihr müsst sie nur für euch in Anspruch nehmen und ausleben. Sie sind euch gegeben. Ja? Und es ist nicht nur ein leeres Wort, sondern es ist göttliche Kraft, die Kraft der Auferstehung, die Kraft des neuen Lebens. Wir haben alles in dem Herrn Jesus geschenkt bekommen, was wir brauchen für unser Leben. Hier steht nicht Bios, sondern Zoe. Das sind auch so Feinheiten. Ja? Bios ist eher das natürliche Leben, Zoe ist immer das geistliche Leben. Für unser geistliches Leben hat Gott uns umfassende Gnade geschenkt und zum Wandel in Gottesfurcht. Manche Übersetzungen haben hier Gottseligkeit. Schlachter übersetzt meines Erachtens völlig zu Recht Gottesfurcht. Denn das Wort, das da steht, heißt rechte Verehrung Gottes. Rechte Scheu, Ehrfurcht vor Gott. Ja? Also mich hat Gottseligkeit immer irritiert. Ich habe das immer für ein mystisches Gefühl gehalten bei der Andacht. Und wo ich gemerkt habe, was da wirklich steht, musste ich sagen, da geht es um was anderes. Ja? Da geht es um einen gottesfürchtigen Wandel auch. Ja? Es geht hier um praktizierte Gottesfurcht. Dafür hat Gott uns alles gegeben. Und zwar, indem wir Gott erkannt haben, den großen, ewigen Gott recht erkannt haben, der uns berufen hat. Ja? Also hier wieder auch das Fundament ist die Gnade Gottes, das, was Gott getan hat in seiner Herrlichkeit und Tugend. Was hat Gott getan? Er hat uns Verheißungen gegeben. Verheißungen sind verbindliche Zusagen Gottes, auf die wir absolut bauen können. Wenn Gott mir verheißen hat, dass mir alle meine Sünden vergeben sind um des Herrn Jesu willen, um seines Opfers willen, dann brauche ich auch nicht einen Moment lang zweifeln und denken, bestimmte Sünden seien mir zum Beispiel nicht vergeben. Ja? Verheißungen sind dafür da, dass wir uns auf sie im Glauben stützen. Und letztlich führen diese Verheißungen dazu, dass wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Es hat schon seinen Anfang in der Wiedergeburt, dass der Geist Gottes in einem Menschen Wohnung genommen hat. Und es wird einmal dazu führen, dass wir verherrlicht sind und gleichgestaltet sind dem Herrn Jesus, unserem Leib nach, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Da erst wird sich das vollkommen erfüllen. Ja? Apostel Petrus im ersten Brief am Anfang redet er von der Entrückung, von diesem herrlichen Zeitpunkt, wo wir uns jubelnd freuen, weil wir dann den Herrn Jesus sehen. Ja? Also das ist diese göttliche Natur, der wir teilhaftig werden. Und die Voraussetzung ist, dass wir dem Verderben entflohen sind, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das heißt, die Voraussetzung ist eine klare Bekehrung. Voraussetzung ist, dass wir uns wirklich abgewandt haben von dieser bösen Welt und ihren Begierden. Solange wir noch in dieser Welt stecken und von diesen Begierden regiert werden, da gehören uns die Verheißungen noch nicht. Ja, da muss ein klarer Schnitt gemacht werden, ein klarer Bruch. Ja, das war also das, was Gott getan hat. Er hat uns in Christus alles geschenkt, was wir brauchen. Und jetzt kommt Vers 5 bis 7. Und das ist unsere Verantwortung. Das ist wieder diese Balance. Gott hat etwas Wunderbares getan. Und jetzt heißt es, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe oder Agape-Liebe. Ja, das ist diese wunderschöne Kette von geistlichen Tugenden. Man kann das unterschiedlich deuten. Manche Ausleger sagen, das ist eine Leiter. Es fängt an und geht immer höher und baut aufeinander auf. Ich würde es eher als Kette sehen. Ich würde es eher auch so sehen, dass diese Dinge einander ergänzen. Ja, dass einfach Gott will, dass wir sozusagen nicht nur zum Beispiel Gehorsam üben und keine Barmherzigkeit, dass wir nicht nur Erkenntnis haben und keine Praxis, sondern dass diese verschiedenen Eigenschaften oder Tugenden in einem ausgewogenen, balancierten Verhältnis bei uns vorhanden sein sollen. Ja? Also ein Rezept gegen Einseitigkeit. Und ich glaube, das haben wir sehr nötig. Ja? Wobei das natürlich auch immer so ist, dass bei jedem Gläubigen eine gewisse Ungleichmäßigkeit und Unebenheit da ist. Ja? Wir haben nie 100% genau gleiche Anteile an dem. Ne? Das muss man auch wieder sehen. Das ist ja ein organisches Wachstum. Ja? Aber trotzdem, der Geist Gottes erinnert uns hier dran, A, weil Gott alles getan hat, deswegen darf ich nicht passiv sein. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Als junger Gläubiger hatte ich meine mystischen Phasen. Da habe ich gesagt, ja, ich darf ja jetzt gar nichts mehr tun. Gott muss alles tun. Also dann warte ich jetzt mal, ob eine Eingebung gibt. Nicht gerade, dass wir einen Atemzug holen, das verstehen wir noch, dass wir das vielleicht lieber doch selber tun sollten. Ja. Aber ja, soll ich jetzt einkaufen gehen? Soll ich jetzt irgendetwas tun? Ja, und da muss man aufpassen, weil da wird es dann irgendwo krankhaft. Ja. Gott gibt uns auch unseren Verstand und er gibt uns auch unsere Persönlichkeit, unseren Willen. Und Gott möchte sehr wohl, dass wir in zunehmender Abhängigkeit von der Leitung seines Geistes leben. Und trotzdem ist es auch ein Stück weit ein ganz normales, praktisches Leben, wo ich weiß, jetzt ist der Tank leer, jetzt muss ich tanken fahren. Ja? Das ist einfach so. Ja? Und das sind so diese Dinge, wo wir auch eben sehen müssen, es geht nicht darum, dass wir völlig passiv sind. Und dass Gott alles tut, heißt nicht, dass ich nichts tun soll. Sondern wenn Gott alles getan hat, dann muss ich mit meinem Willen, mit meiner ganz konkreten Herzenshaltung auch Eifer daran setzen und für den Herrn wirksam sein und auch darauf achten, wie ich lebe. Ich soll in meinem Leben mit dem Herrn Jesus verschiedene Tugenden darreichen, zur Verfügung stellen. Das ist mein Part. Gott hat seinen Part getan und ich muss meinen Part tun. Ja, so wird es hier ganz deutlich dargestellt. Und zwar eben nicht, ja, halbherzig ist der Eifer, das ist so eine Sache. Ja. Wir haben da schönes Anschauungsmaterial, wenn man unseren Kindern manchmal zum Beispiel einen Auftrag gibt, den sie nicht so gerne tun. Ja. Bring mal die Abfälle raus. Ja. Dann sieht man, ja, das mache ich dann schon. Ja, derjenige sitzt weiter bei seinem Buch und liest und sinniert, ja, und nach 5 Minuten sagt man, du solltest es machen. Ja, das machen wir schon, ja. Aber man macht es nicht wirklich. Das ist nicht Eifer. Ja, sondern Eifer bedeutet, dass wir mit aller Energie drangehen. Ja, wenn man dann den Kindern andere Sachen sagt, dann merkt man plötzlich, die spritzen auf und sind so schneller weg, als man es überhaupt sehen kann. Ja, da ist der Eifer plötzlich da. Und bei uns, wie sieht es bei uns aus? Ja, wenn wir manche fleischliche Aufgaben haben, da können wir manchmal auch enorme Energie aufwenden und Einsatz zeigen. Aber wie ist es mit den geistlichen Dingen? Die Bibel sagt uns hier, wir sollen mit ganzem Einsatz, mit Ernsthaftigkeit, mit Eifer dranbleiben und für Gott Frucht bringen. Wie gesagt, das geht nur durch Gottes Gnade. Aber Gottes Gnade wirkt nicht automatisch, sondern wirkt mit uns und mit unseren eigenen Entscheidungen und unserer Verantwortung. Das ist diese Balance. Was sollen wir denn dem Herrn darbringen? Der Glaube ist das Fundament dieser Kette, ist der Anfang, ganz logisch, ja. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes, das haben wir vorher gesehen, aber ist der Glaube auch eine Verantwortung von mir? Ich glaube schon. Wisst ihr, wir müssen ja den Glauben praktizieren. Da gibt es 100 kleine Alltagssituationen, wo es darum geht, vertraue ich jetzt dem Herrn eigentlich oder vertraue ich nicht? Ja, es gibt auch größere Dinge oder grundlegende Fragen, zum Beispiel, brauche ich eine Risikolebensversicherung, eine solche Versicherung und eine solche Versicherung und das noch dazu? Ja, ich denke, so ein paar Basisversicherungen, die verlangt die Obrigkeit von uns und die sollte man auch haben, da bin ich kein Schwärmer. Ja? Aber manche anderen Dinge, ich habe zum Beispiel keine Berufsunfähigkeitsversicherung, weil ich einfach mir sage, Entschuldigung, da muss ich dem Herrn vertrauen. Ja, dass er mir meine Arbeitskraft erhält, da will ich mich nicht dagegen versichern. Ja? Das ist ein Stück Unglaube. Und so gibt es ganz viele große und kleine Dinge, wo ich entweder im Unglauben selber handeln kann oder im Glauben dem Herrn vertrauen kann. Ja, und was ist mit diesen vielen kleinen Dingen? Ist es egal, ob ich jetzt im Glauben oder im Unglauben handle? Was hat denn das für Folgen? Da ist ein schönes Plakat. Saat und Ernte. Ja? Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Was passiert, wenn ich 15 Mal am Tag Unglauben praktiziere statt Glauben? Was wird gestärkt? Mein Unglaube, meine Fleischlichkeit, meine Unabhängigkeit von Gott. Wenn ich jetzt in den verschiedenen Situationen mich entscheide zu glauben, zu vertrauen. Ja? Ich hatte jetzt so einen Fall, wo ein lieber Bruder mich mal angerufen hat und gesagt, du, ich muss ein Visum beantragen und die verlangen von mir eine Aussage, ob man jemals Drogen genommen hat, verlangt die USA. Ja? Und er sagte, ja, ich weiß, so in meiner Jugend habe ich das gemacht, ja, dann nachher nie wieder. Ja, und ich weiß jetzt, wenn ich da Ja ankreuze, dann kann ich die Reise nicht machen. Ja? Alle sagen da Nein, ja? Alle kreuzen das Falsche an. Da sage ich, ja, jetzt war's, ja. Also als Kind Gottes darfst du das nicht, ja? Du musst die Wahrheit sagen, ganz egal. Und dann vertraue dem Herrn, dass es trotzdem noch klappt mit deiner Reise. Ne? Das sind so, ja, entweder fange ich jetzt an und lüge und sage, ich mache es genauso wie alle Welt, ich komme ja da schon durch. Weißt du, und dann kann es sein, dass Gott gerade schenkt, dass du nicht durchkommst. Das wäre auch richtig so. Ja? Also Glaube wächst dadurch, dass ich ihn praktiziere und Unglaube auch. Zu dem Glauben, das ist ja eine Herzenshaltung, muss auch die Tugend gehören. Tugend ist ein interessantes Wort. Tugend heißt eigentlich so ein Stück weit, dass ich wirklich als Charakterhaltung das Gute tue. Hier geht es überhaupt um Charakterhaltung. Also nicht um ganz kurzfristig, dass man mal geschwind Liebe übt, sondern dass es eine dauerhafte Haltung ist, die sich in unserem Leben ausprägt. Ja, und Tugend ist das, dass jemand verlässlich ist, dass er das Richtige und Gute tut. Ja? Und dann heißt Tugend auch sowas wie Tatkraft und Mut. Ja? Also jemand, der die ganze Zeit bloß da sitzt, ja, ich weiß, eigentlich sollte ich, aber ich kann es ja nicht und ich tue es auch nicht und ich komme nicht dazu, das ist nicht Tugend. Ja? Tugend heißt geistliche Kraft, auch das, was richtig ist, ins Leben umzusetzen. Ja? Das gehört also auch dazu, Und das brauchen wir in unserem Glaubensleben. Das will Gott in uns formen. Aber auch da gilt wieder, diese Entwicklung geht in 100 verschiedenen Einzelentscheidungen, ja, wo ich mich fragen muss, folge ich jetzt dem Fleisch und sündige und missachte das Wort Gottes oder folge ich dem Wort Gottes? Dann wird meine Tugend gestärkt und ich habe für das nächste Mal mehr Kraft, das Richtige zu tun. Ja. Die Tugend ist also etwas sehr Praktisches. Es geht ums richtige Handeln. Und jetzt kommt ein Gegensatz. Wir brauchen in der Tugend auch die Erkenntnis. Es gibt manche Gläubige, die haben wirklich das Bestreben und auch wirklich die Ansätze zu einem vorbildlichen persönlichen Leben mit dem Herrn. Aber es fehlt ihnen an Bibelkenntnis, an Lehre und geistlicher Einsicht. Und deswegen landen manche solche liebe Christen zum Beispiel in irgendwelchen schwärmerischen Kreisen. Ja? Und merken es oft lange Zeit gar. Und es ist auch schlecht. Wir brauchen sowohl die Tugend als auch die Erkenntnis. Und die Erkenntnis, das ist auch etwas, das kriegen wir, das ist ein Gnadengeschenk Gottes vom Grundsatz her. Es geht alles nur durch den Heiligen Geist. Aber ich bin da auch ein Stück verantwortlich. Ich kann nicht meinen, dass ich wachse in der Erkenntnis Gottes und seines Willens, aber ich bin faul im Bibellesen. Tut mir leid. Woher erfahre ich denn das? Das kommt mir nicht durch ihren Engel oder eine Vision oder einen Traum, sondern das, die Erkenntnis Gottes und seines Willens erfahre ich dann, wenn ich fleißig in der Bibel lese, und zwar betend. Wobei die Erkenntnis eben wirklich erst dann geistlich fruchtbare Erkenntnis ist, wenn ich das auch auslebe, wenigstens im Ansatz, was ich gelesen und erkannt habe. Ja? Also es geht nicht um fruchtloses Kopfwissen, sondern Erkenntnis bedeutet etwas, was in meinem Herzen ist und was auch lebendig ist und was auch in meinem Leben sich auswirkt. Und solche Erkenntnis möchte Gott bei uns haben. Ich könnte jetzt manche Stellen anführen, da fehlt uns die Zeit, zum Beispiel im Kolosserbrief, wie wichtig ist dem Apostel Paulus, dass die Kolosser wachsen in der Erkenntnis Gottes und seines Willens. Kommt immer wieder vor. Ja? Und in anderen Briefen ganz genauso. Also das, bei Gott sind diese Dinge keine Gegensätze. Wir machen oft Einseitigkeiten und Gegensätze konstruieren. Ja? Aber Gott sagt, ich will, dass du Tugend hast, dass du praktisch nach meinem Willen lebst, aber auch, dass du wächst in der Erkenntnis Gottes. Und dann wieder ein Gegenpol, eine Ergänzung, die Selbstbeherrschung. Ja, ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine Stadt mit einer erbrochenen Mauer, so sinngemäß steht es, glaube ich, in den Sprüchen. Ja. Also, wir können nicht in unserem geistlichen Leben zunehmen, wenn wir nicht auch Selbstbeherrschung üben. Das heißt, wenn wir nicht gelernt haben, unsere fleischlichen negativen Impulse und Emotionen in den Tod zu geben, zu kontrollieren und zu sagen, ich würde ja gern was sagen, aber ich halte den Mund. Weil sonst hätte ich gesündigt. Ja, das ist Selbstbeherrschung. Dass man einfach Autorität hat über sich selbst und nicht jedem Impuls, jedem Gedanken, jedem schnellen Wort, was uns entwischen will, nachgibt. Sondern dass da eine geistliche Kontrollinstanz ist, die genau prüft, ist es in Ordnung, darf das raus oder nicht. Ja, und sonst kommt die Guillotine und es wird abgeschnitten, ja, und kommt gar nicht erst in die Praxis. Ja. Das sollte eigentlich da sein. Selbstbeherrschung brauchen wir. Selbstbeherrschung ist eher punktuell gefragt. Und dann gibt es aber Prüfungen und die sind ganz wichtig für unser Glaubensleben. Da brauchen wir standhaftes Ausharren. Oder drunter bleiben unter der Last Gottes, so wie man das auch übersetzen kann. Ein ganz wichtiges Wort, das kommt immer wieder vor, können wir auch leider jetzt nicht verfolgen, wo überall standhaftes Ausharren vorkommt, zum Beispiel im Jakobusbrief, wo gesagt wird, freut euch, dass ihr in Prüfungen kommt, weil die Prüfungen bewirken standhaftes Ausharren. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 5 ganz genau das Gleiche. Ja? Also das ist was Wichtiges, das ist nicht eine Nebensache. Standhaftes Ausharren bedeutet, ich bin bereit, in einer schwierigen Situation drunter zu bleiben, auch wenn ich am liebsten weglaufen wollte. Ich halte aus, weil ich weiß, hier ist Gott am Werk und formt mich und zerbricht mich und beschneidet mich. Und wenn ich jetzt weglaufe, dann habe ich das gleiche Problem in einer anderen Situation nochmal. Ja, weil Gott gibt nicht auf. Ja? Ist besser, wir halten Stand und sind bereit, es zu tragen, zu erdulden, geduldig zu warten, bis Gott die Prüfung, die Not aus meinem Leben wegnimmt. Das ist standhaftes Ausharren. Und das brauchen wir ganz dringend. Also impulsive, wechselhafte, launische Christen, die bei jeder Schwierigkeit in sich zusammenbrechen, das gibt kein geistliches Wachstum und auch keine geistliche Frucht, da kann man auch nicht dienen dem Herrn, ja. Es gibt nur ein immer wieder Stehen, Aufstehen und Hinfallen. Ja? Und Gott möchte Stabilität haben in unserem geistlichen Leben. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Also das standhafte Ausharren, das ist eine Haltung gegenüber unseren Problemen, aber Gott möchte, dass wir ganz grundsätzlich in unserem Leben Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott zeigen, dass wir wirklich so leben in der Gegenwart und im Angesicht Gottes. So sagt es der Apostel Paulus. Ja? Er predigt im Angesicht Gottes. Er weiß, Gott schaut zu. Und er ist vor Gott ein aufgeschlagenes Buch. Und er fürchtet sich nicht vor Menschen, sondern er ist bestrebt, Gott zu dienen und Gottes Weg zu gehen, weil er weiß, Gott ist zu fürchten, nicht der Mensch. Und diese Haltung brauchen wir alle. Und zwar im Alltag. Die brauchen wir dann, wenn unser Chef vielleicht was von uns will, was nicht in Ordnung ist. Ja? Die brauchen wir, wenn wir die Steuererklärung ausfüllen. Ja? Die brauchen wir in verschiedensten Alltagssituationen. Gottesfurcht. In der Gottesfurcht aber auch die Bruderliebe. Also das eine ist eine Haltung dem Herrn gegenüber und das andere ist die Haltung Menschen gegenüber. Ja? Und der Apostel Johannes sagt, ja, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er liebt seinen Bruder nicht, da stimmt was nicht. Ja, also das ist auch wieder diese Ausgeglichenheit. Ja, ich darf wissen, Gott möchte, dass ich meinen Bruder, meine Schwester im Herrn liebe. Auch wenn ich vielleicht Schwierigkeiten habe und mit ihnen nicht so gut klarkomme und da Reibungsflächen sind, das ist auch etwas, was Gott in unser Leben hineinverordnet. Wir brauchen diese Bruderliebe. Und auf der anderen Seite brauchen wir die Agape-Liebe. Das ist eben diese erwählende, selbstlose Liebe Gottes, die Liebe des Christus, die Liebe, die eben das liebt, was nicht liebenswert ist. Ja, und das brauchen wir in verschiedenster Hinsicht gegenüber Ungläubigen und Gläubigen und vor allen Dingen auch gegenüber Gott selber. Diese Liebe zu Gott, die ist ganz entscheidend. So haben wir am Anfang den Glauben, am Ende die Liebe, das ist natürlich gar nicht zufällig, aber dazwischen drin eine ganze Anzahl von Charaktereigenschaften und Haltungen und an denen sollen wir arbeiten. Da sollen wir sehen, dass die zunehmend sich entwickeln, dass wir die dem Herrn zur Verfügung stellen, damit er uns gebrauchen kann und weiter prägen und formen kann. Geistliches Wachstum. Und wir können eine ganz einfache Formel nehmen. Gesundes geistliches Wachstum ist der beste Schutz gegen Verführung, sage ich mal so. Ja? Ich denke, das ist der Zusammenhang. Wenn wir wollen, dass wir nicht den Irrlehrern, von denen dann im zweiten Kapitel die Rede ist, anheimfallen, dann brauchen wir gesundes geistliches Wachstum. Nicht Stagnation, zunehmen in den Dingen, wachsen. Das sollte uns wichtig sein. Ich lese gerade mal Vers 8 weiter. Denn wenn diese Dinge, also diese Kette von Tugenden, bei euch vorhanden sind und zunehmen. Es geht also nicht nur darum, dass man sagt, ich habe immer schon seit 10 Jahren den gleichen Grad an Erkenntnis und Gottesfurcht und Liebe. Ja. Dann sage ich, oha, da stimmt was nicht. Ja. Das ist schlecht. Krankheitssymptom. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Ja, also Gott möchte, dass diese Dinge vorhanden sind und es ist auch eine Prüfung. Wenn ich zum Beispiel merke, mir fehlt es komplett an der Bruderliebe oder ich habe ein Riesendefizit im standhaften Ausharren, dann ist es diese Liste genau dafür da, dass wir dann sagen, ja Moment, dann wollen wir mal daran arbeiten, dann wollen wir beten, den Herrn bitten, dass er da auch Veränderung schenkt und uns aber auch darum kümmern, ein Augenmerk drauf richten, dass diese Eigenschaften bei uns zunehmen. Ja? Und dann sind wir nicht träge und unfruchtbar. Das kann also ein Christ auch sein. Träge, so einfach vor sich hin trielt, sagt der Schwabe, ja, und nicht bereit ist, sich zu ändern, nicht bereit ist, sich dem Herrn hinzugeben, nicht bereit ist, Leiden, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, sondern einfach so ein Stück, das ist auch ein Stück Egoismus, ja, so einfach vor sich hin leben. Ja. Und unfruchtbar, das bedeutet, dass wir einfach wenig oder womöglich gar keine Frucht für den Herrn finden. Und das ist eine ernste Sache. Das sollte bei einem Christen nicht der Fall sein. Ja? Wenn der Geist Gottes in unser Leben hineingekommen ist, dann wirkt er eigentlich automatisch Frucht. Das ist sein Wesen. Ja? Aber ich kann natürlich als Christ, wenn ich ungehorsam, fleischlich, egoistisch bin oder faul im Bibellesen, dann kann ich dem Wirken des Geistes Gottes Widerstand entgegensetzen. Ja? Der wirkt ja nicht automatisch, sondern der wirkt in dem Maß, wie ich mit ihm zusammenarbeite und gehorsam bin und dem folge, was das Wort sagt. Und deshalb kann ich auch als Christ träge und unfruchtbar sein. Und dann dürfen wir uns auch mal prüfen. Das sind ja so Spiegel, diese Bibelworte. Deswegen lesen wir sie manchmal auch nicht so gerne. Ja? Darf ich mich prüfen? Ja, wie sieht es bei mir aus? Bin ich träge und unfruchtbar? Drehe ich mich die ganze Zeit um mich selber und meine Probleme und mein Jammern und komme nicht vorwärts seit 10 Jahren? Oder ist da ein Stück Wachstum bei mir da? Wachse ich in der Vollerkenntnis unseres Herrn Jesus Christus? Das ist also im Grunde das, was, wo jetzt auch der Akzent drauf liegt, vom Geist Gottes her. Bin ich jemand, der vergessen hat, dass ich von meinen früheren Sünden gereinigt bin? Ja? Fleischliche Christen neigen dazu, einfach noch ein Stück in bestimmten Sünden zu leben, von denen sie eigentlich der Herr Jesus erlöst hat. Das ist aber ein ganz krankhafter und schlechter Zustand. Ja, wenn ich weiß, ich bin doch erlöst und habe auch den Sieg über die Sünde durch den Herrn Jesus geschenkt, dann muss ich mich darum kümmern, dass die Sünden, die in meinem Leben vielleicht noch chronisch da sind, dass die wirklich überwunden werden und beseitigt werden. Und der Herr gibt dann auch den Sieg dazu. Aber es gibt Christen, die können blind und kurzsichtig sein. Oder man kann auch übersetzen, verblendet, benebelt und kurzsichtig. Das ist ein ganz interessantes Wort. Das hat mit Rauch und Nebel zu tun. Und es drückt im Grund aus, ich kann in einen Zustand kommen, wo mein geistliches Leben nicht mehr klar ist. Wo ich mich nicht mehr klar sehe. Da sagen Sie, bin doch in Ordnung. Ich habe doch schon ganz lange nie mehr gesündigt. Und dann sagen die anderen, aber bitteschön. Wir erleben es die ganze Zeit bei dir, ja? Dann haben wir ein Problem. Dann stimmt etwas nicht. Ja? Dann ist meine geistliche Wahrnehmungsfähigkeit ganz stark eingetrübt. Und das, denke ich, drückt dieser Begriff aus, dass wir können benebelt und verblendet sein. Und das ist zum Beispiel genau der geistliche Zustand, wo der Teufel uns in Verführungen, in Irrlehren hineinbringen kann. Auch echte Kinder Gottes. Das war der Zustand, wo wir in die Pfingstbewegung reingerutscht sind. Ja? Oder auch reingegangen sind. Wir haben es auch ein Stück bewusst gemacht. Willentlich. Ja, wir können also kurzsichtig oder benebelt werden in unserem geistlichen Zustand, wenn wir die Heiligung und das gesunde Glaubensleben vernachlässigen. Es ist wichtig, dass uns das klar ist. Herr, wecke mich auf. Lass mich wachsam sein und nüchtern. Das ist ja das, was der Herr Jesus immer wieder sagt. Habt Acht, wacht und betet. Markus 13, 33. Ja? Endzeit. Was sollen wir tun? Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Erde. Habt Acht, wacht und betet. Ja? Dann kann der Herr uns auch bewahren. Vers 10 und 11. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Ja, das ist so ein Vers, wo viele Fragen aufkommen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Ja, ich finde es schade, das hätten wir in der Schlachterbibel mindestens in der Fußnote schreiben müssen. Das ist natürlich eigentlich ein Rätsel, weil die Berufung und Auserwählung kommt ja von Gott. Was können wir da festmachen? Aber was da genau steht, wenn man den Grundtext liest, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung für euch festzumachen. Für euch festzumachen. Also bei Gott können wir das nicht fester machen, als es ist. Aber für uns, dass wir gewiss sind, und das ist ganz einfach, Heilsgewissheit kommt dann, wenn ein Kind Gottes in der Heiligung lebt und nicht in Sünden und dann auch, wenn er sich eben wirklich von der Lehre her mit der Gnade Gottes beschäftigt und versteht, was Gott für ihn getan hat, dann haben wir Heilsgewissheit. Ja? Aber wenn wir träge und unfruchtbar sind und fleischlich und in Sünde leben, dann sind wir benebelt und dann wird uns unsere Berufung und Auserwählung auch ganz ungewiss werden. Und das ist letztlich auch eine Züchtigung Gottes. Ich bin überzeugt, der Geist Gottes gibt Heilsgewissheit, echte Heilsgewissheit, nur denen, die in Heiligung leben. Ja? Die mit dem Herrn leben. Und die anderen verlieren das. Nicht, dass sie das Heil verlieren würden, aber die Gewissheit. Ja? Und das hängt miteinander zusammen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Das ist doch eine Verheißung. Ja? Das heißt, der Herr bewahrt uns vor schlimmem Straucheln, wenn wir in dieser Weise in der Gottesfurcht, in der Tugend, in der Heiligung leben, wenn wir diesen Dingen nachjagen. Ja? Das finde ich eine sehr ermutigende Verheißung. Ja, die sollten wir auch mal ganz ernst nehmen. Und dann wird uns der Eingang in das ewige Reich des Herrn Jesus reichlich gewährt. Ja? In dieses Reich kommen wir ein Stück hinein aus lauter Gnade aufgrund der Erlösung durch den Herrn Jesus. Aber nicht jeder kommt mit demselben Lohn in dieses Reich. Nicht jeder bekommt in diesem Reich, wo es ja auch um das tausendjährige Friedensreich des Messias geht, dieselben Aufgaben. Der eine bekommt 5 Städte, der andere 10 Städte und eine vielleicht gar keine Stadt. Ja, wenn wir das mal von dem Gleichnis des Herrn Jesus so sehen wollen. Also da geht es letztlich auch darum, dass wir Frucht bringen für den Herrn in diesem Leben und es wird sich auch in dem Reich, in dem kommenden Reich auswirken. Das war der erste Abschnitt. Schutz vor Verführung durch ein ausgewogenes, geistliches Leben, das auch wirklich praktisch wird. Und jetzt kommt der zweite Abschnitt. Schutz vor Verführung durch das Wort Gottes. Und zunächst mal, das hat ja der Stefan schon vorgelesen, dieser Abschnitt, wo es um die Motive geht, warum der Apostel Petrus schreibt. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit an diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Das ist das Herz eines Hirten. Und er kennt sich selbst und er kennt auch die anderen. Er selber musste auch ein paar Dinge immer wieder hören, bevor er sie verstanden hat. Ja? Und ist geschwankt und ist auch wieder gescheitert, nachdem er was schon mal erkannt hatte. Und deswegen, wenn jemand sagt, oh, das weiß ich schon alles, ich brauche mir da keine Predigt mehr drüber anhören. Ja? Oder manche einer sagt vielleicht, oh, ich kann doch meine Bibel zu Hause lesen, warum muss ich in die Versammlung gehen und Predigten hören? Das ist ein ganz großer Fehler. Das ist ganz falsch. Ja? Die Dinge, die wir vielleicht einmal erkannt haben, in denen müssen wir ständig immer wieder befestigt werden, vertieft werden. Und wir brauchen dieses lebendige Wirken des Geistes Gottes, das auch wirklich in der Gemeinschaft mit anderen Christen, in der Verkündigung des Wortes, wir noch einmal angesprochen werden und tiefer gegründet und gefestigt werden. Wenn wir meinen, wir haben alles schon ganz fest und gewiss und brauchen das nicht mehr, dann sind wir aber schwer auf dem falschen Dampfer und haben da ein Erkenntnisproblem, ein Selbsterkenntnisproblem. Ja? Wir alle brauchen immer wieder Erinnerung, Zurüstung, Ermahnung, Zuspruch durch das Wort Gottes, durch Wortverkündigung und natürlich auch durch die Schriften. Und das zeigt hier auch, der Apostel Petrus hat bewusst geschrieben, weil er wollte, dass auch nach seinem Abschied diese Dinge immer wieder gelesen werden. Und ist das eigentlich eine Ermutigung, den zweiten Petrusbrief immer wieder zu lesen? Also ich würde es mal so deuten. Ja? Und natürlich auch die anderen Briefe und natürlich auch die ganze Bibel. Ja? Also ohne immer wieder die Dinge zu lesen, kann der Geist Gottes uns nicht tiefer in die Erkenntnis Gottes führen. Ja, jetzt kommen wir zu wichtigen und relativ bekannten Abschnitten gegen Schluss, wo es noch einmal um den Schutz des Wortes Gottes gegen Verführung geht. Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Ja, also ganz offensichtlich haben gewisse Irrlehrer, die schon damals von diesen Gemeinden aufgetreten waren, die auch der Anlass waren für den Brief, haben das Zeugnis der Apostel in Frage gestellt. Ganz ähnlich wie die modernen Liberaltheologen haben sie gesagt, ach, das mit der Auferstehung, das ist doch alles ein Mythos, eine Geschichte, eine Legende. Das haben sich die Gläubigen nur ausgedacht. Das ist die Stimme des Teufels. Ja, das ist die Stimme des Satans, der will, dass der Herr Jesus Licht hell aufstrahlt in seiner Herrlichkeit in unserem Herzen. Er will ihn uns verdunkeln, klein machen. Ja, und das ist etwas Schlimmes, werden wir im zweiten Kapitel sehen, wo die Irrlehrer, der Satan benutzt Irrlehrer, um die Gläubigen zu betrügen, um ihnen die Herrlichkeit des Herrn Jesus nicht klar und deutlich aufscheinen zu lassen, um letztlich auch die Wahrheiten des Wortes Gottes in Frage zu stellen. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und wenn wir diese Dinge mitbekommen, dann müssen wir ganz klar widerstehen. Da müssen bei uns die Alarmglocken leuchten. Da müssen wir wachsam sein gegenüber auch fromm formulierten Dingen, die das Wort Gottes und die Herrlichkeit des Herrn in Frage stellen. Und er, der Apostel Petrus, bezeugt hier nochmal in allem Ernst und aller Würde, da kommt noch diese Erinnerung zum Ausdruck, da schwingt noch etwas mit von diesem Ergriffensein, das er damals hatte, als er die Herrlichkeit des Herrn schauen durfte, als der Herr Jesus noch als Mensch auf der Erde war, dort auf diesem Berg der Verklärung. Und er sagt, wir wissen, was wir bezeugen. So sagt auch der Apostel Johannes in seinem ersten Johannesbrief. Und dann kommt die Schlussfolgerung, Vers 19, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also die Antwort auf die Verführer, die Antwort auf die verschiedenen Attacken des Teufels gegen die Gemeinde, gegen die Gläubigen ist, wir halten fest an dem Wort. Wir halten fest an dem Wort, das völlig gewiss ist. So übersetzen wir das in der Schlachterbibel. Andere übersetzen, so haben wir das Wort umso gewisser. Aber ich denke, dass hier der Sinn schon ist, dass man festhält an dem Wort Gottes, das eben diese Infragestellung der Verführer, diese Verführungslehren widerlegt, das allein die Kraft hat, zur Klarheit zu führen. Ja? Diese Kraft hatten nicht menschliche Meinungen, nicht theologische Diskussionen, sondern allein das Wort Gottes. Und wenn wir mit Irrlehren zu tun haben, das war auch das, was wir getan haben, als wir aus der Charismatik kamen, wir mussten das Wort studieren, wir mussten das Wort Gottes tiefer erfassen und das hat uns dann herausgeführt aus diesem Nebel und diesen Verführungen. Nicht irgendwelche Menschenworte, sondern die Bibel müssen wir studieren. Dort müssen wir hin und dieses Wort dürfen wir uns nicht rauben lassen, wir müssen es festhalten. Es ist völlig gewiss, völlig fest. Da fehlt gar nichts dran. Und es ist ein prophetisches Wort. Das kann man unterschiedlich deuten. Eine engere Deutung, die manche Ausleger bevorzugen, ist, dass man sagt, es ist das Wort von der Zukunft. Aber das ist zu kurz gegriffen. Aus meiner Überzeugung heißt prophetisch so viel wie inspiriert. Ja? Ein Prophet Gottes ist einfach ein inspirierter und autorisierter Sprecher. Ja? Und die Eigenschaft des Propheten ist, dass er nicht seine eigenen Worte spricht, sondern die Worte des Herrn. Ja? Diese Worte sind übrigens auch bei Jeremia, Jesaja und so weiter nicht alle zukunftsorientiert. Viele sind ermahnend, viele sind belehrend. Gott sagt gerade in Jesaja und Jeremia ganz viel über sein eigenes Wesen aus. Ja, das ist Lehre, das ist herrlich. Ja, wenn wir das hören, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, diese ganzen Herrlichkeiten, die Propheten bezeugen. Also die Propheten haben nicht nur über die Zukunft gesprochen, sondern die Propheten haben das Wort Gottes gegeben. Mose war ein Prophet und hat das Gesetz gegeben. Ja, also ich würde dafür plädieren, dass wir hier das prophetische Wort ganz umfassend fassen, die ganze Schrift. Alle inspirierten Worte, auch des Neuen Testaments, sind hier im Prinzip einbegriffen. Und natürlich in besonderer Weise das, was sich auf die Zukunft richtet, aber das ist sicher nicht die alleinige Bedeutung. Es geht darum, dass jedes Wort in der Schrift das Wort eines Propheten ist, das heißt eines Sprechers Gottes, der nicht seine eigenen Gedanken geäußert hat, sondern die Gottes. Und da kommen wir ja nachher nochmal in den nächsten beiden Versen drauf. Wir tun gut daran, auf dieses Wort zu achten. Auf was achten wir? Was bindet unsere Aufmerksamkeit? Wie viele WhatsApp-Nachrichten, wie viele E-Mails lesen wir und wie viel Bibel? Wie lange lesen wir in irgendwelchen Zeitungen, Spiegel Online, Zeit, sonst irgendwas und wie lange lesen wir in der Bibel? Auf was achten wir? Uns ja mal fragen. Ja, die Bibel sagt, achte auf das Wort. Immer wieder, beständig, achte auf das Wort. Denn das Wort ist das Licht. Der Spiegel bringt dir kein Licht. Ja? Die Weltpresse bringt kein Licht. Aber das Wort Gottes bringt uns Licht. Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gut, das kann man unterschiedlich deuten. Manche haben eben gesagt, dieses Licht zeigt uns den Weg, bis der Herr Jesus wiederkommt, bis die Gemeinde entrückt ist, bis der Herr gekommen ist. Und dann werden wir ja ihn wirklich in unseren Herzen tragen. Und wir werden ihn erst dann richtig erkennen als den Morgenstern. Das kann sicher richtig, man kann es vielleicht auch so deuten, dass eben dieses prophetische Licht uns in allen Fragen, in dem Dunkel unseres Herzens Licht gibt und wir eine gewisse Hoffnung auf den Herrn Jesus haben. Auf jeden Fall ist diese Ausrichtung auf den Morgenstern etwas Wichtiges. Und der Morgenstern ist der Herr Jesus als der wiederkommende Herr für die Gemeinde. Ja, es ist sicher richtig, in Maleachi wird gesagt, wenn er zu Israel kommt als der König, dann wird er die Sonne der Gerechtigkeit sein. Ja, aber bevor die Sonne kommt, kommt erstmal der Morgenstern. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz schöne feine Nuance, die wir hier feststellen und die uns auch Mut machen kann. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Der Herr Jesus kann jederzeit wiederkommen. Das ist das Ereignis, das unsere Hoffnung sein darf. Und damit sollten wir uns auch beschäftigen. Dann wird unser geistliches Leben gestärkt. Und nun kommen noch diese ganz wichtigen Verse 20 und 21. Also wenn der Satan versucht zu verführen, und das geschieht in der Endzeit, dann ist für uns zentral wichtig, dass wir festhalten, die Bibel ist Gottes Wort. Sie ist absolute Wahrheit. Sie ist eine göttliche, eine höhere Wahrheit als irgendeine Aussage, die irgendein Mensch tut. Und genau das will der Teufel uns rauben. Auch im Pietismus, in der Allianz, inzwischen durch die sogenannte Hermeneutik der Demut, durch eine gemäßigte Bibelkritik, wo man von der Knechtsgestalt des Wortes Gottes spricht, ja. Und dann gibt es so fromme Sprüche, da sagen die Leute, die Bibel ist 100% Menschenwort und 100% Gottes Wort. Und was sagt ihr dazu? Das klingt doch schön, das klingt doch ausgewogen, oder? Moment mal. Ja, Moment mal. Und jetzt einfach mal 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da haben wir eine ganz direkte Antwort. Da sagt der Apostel Paulus, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Also was ist die Bibel? 0% Menschenwort und 100% Gottes Wort. Ja? Und da müssen wir eben aufpassen. Das sind so diese frommen Verführungen. Und deswegen steht nicht umsonst im 2. Timotheusbrief eine Grundlagenaussage über die Inspiration der Schrift. Auch ein Endzeitbrief, ein Brief des Vermächtnisses und im zweiten Petrusbrief steht die ergänzende andere Aussage. Die beiden müssen wir zusammenhalten, aber da kann ich jetzt nicht so ausführlich mehr drauf eingehen. Ich will auch die Zeit ein bisschen im Auge behalten, aber den Abschnitt müssen wir natürlich schon noch uns genauer anschauen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also da geht es noch einmal um die Inspiration, um die Frage, kann ich ganz gewiss sein, die Bibel ist Gottes Wort? Und da muss ich gewiss sein. Wenn ich da Zweifel dulde, dann ist mein ganzes Glaubensleben auf einem wackeligen, gebrochenen Fundament aufgebaut. Da kann nichts draus werden. Ja? Und jeder wiedergeborene Christ erkennt instinktiv durch das Zeugnis des Heiligen Geistes an, die Bibel ist Gottes Wort. Ja? Das gibt der Geist Gottes. Und wenn jemand sagt, die Bibel ist es nicht, dann ist er auch nicht wiedergeboren. Ja? Dann ist er auch nicht gerettet. Dann fährt er in die Hölle mit seinem Unglauben und seinem Zweifel. Wir müssen in dieser Hinsicht Gewissheit haben und sie auch behalten. Dabei sollte vor allem das erkennen, dass keine Prophetie, keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Also Weissagung, wie gesagt, würde ich hier so weit wie möglich fassen, kein inspiriertes Wort. Weder der Jakobusbrief, noch die Offenbarung, noch das Buch der Sprüche, noch 1. Mose, was auch immer ihr wollt, es ist nichts das Ergebnis eigenmächtiger Deutung. Ja, also eigentlich bedeutet es hier, aus eigenmächtiger Deutung hervorgeht, ist hier die Bedeutung. Das heißt also, es geht nicht darum, dass man das auslegt, sondern es geht darum, dass kein Mensch sagen kann, jetzt schreibe ich mal das Buch der Sprüche. Ja? Sondern das hat Gott dem Salomo gegeben und er hat es empfangen. Das heißt also, nicht ein Mensch macht hier eigenmächtig irgendetwas, schreibt hier etwas und legt da irgendeine Bedeutung hinein, sondern Gott hat die Dinge gegeben, er hat gesprochen und die Menschen haben das niedergeschrieben. Das ist ein Geheimnis, wie das genau funktioniert hat, aber wir lesen dann eben im 21. Vers noch einmal diese Bestärkung nochmal von einem anderen Blickwinkel, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Ja? Also, das ist ganz klar. Das Buch Jesaja, das konnte Jesaja nicht einfach schreiben, ja, sondern es wurde ihm gegeben. Gott hat es ihm eingeprägt und sich ihm geoffenbart und er hat es nur empfangen. Vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Also es war der Geist Gottes, der Aktive war, der Lenkende war, der wirklich die Menschen geleitet hat, diese Gottesworte niederzuschreiben, die wir heute in der Bibel haben. Der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 2, das auf seine Weise in Vers 13, und davon reden wir auch nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Also geistgewirkte Worte, geistgewirkte Wahrheit, das ist es, was die Bibel so außergewöhnlich macht, dass der Geist Gottes sie geschrieben hat und Menschen eben die Empfangenden, die Niederschreibenden waren, aber Gott letztlich der Autor. Und das müssen wir festhalten, sonst hat der Teufel uns letztlich unser Fundament für den Glauben und für das Leben geraubt, unser Licht geraubt. Ja? Eine bibelkritisch zerfletterte Bibel, mit der können wir weder kämpfen, noch glauben, noch in den Himmel eingehen. Ja. Nur wenn wir in aller Einfalt und bewusster Glaubensentscheidung festhalten, die Bibel ist 100% Gottes Wort. Ich kann mich völlig auf jede einzelne Aussage verlassen. Ich verstehe vielleicht nicht jede einzelne Aussage. Tue ich auch nicht, sage ich ganz ehrlich. Ja. Obwohl ich mich relativ viel mit der Bibel beschäftigen durfte, gibt es manche Dinge, da sage ich einfach, ich weiß es nicht. Ja? Und dann sage ich, ja, die Antwort darauf wird mir mal der Herr Jesus im Himmel geben. Ja? Hier brauche ich ja gar nicht Antworten auf alle Fragen. Ja? Es gibt manche traurige Christen, Die sind wie angezogen von den schwierigen Fragen. Ja? Die verbohren sich in irgendwelche Probleme, anstatt sich an der Botschaft von der Erlösung, von der freien Gnade, von dem Blut des Lammes zu freuen. Das sind für mich arme Gläubige. Ich glaube nicht, dass das geistlich gesund ist. Ja? Wir müssen immer noch festhalten von der Bibel, was Gott in Jesaja mal gesagt hat. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, spricht der Herr. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über eure Gedanken. Das gilt auch für uns wiedergeborene Christen. Weil wir sind nicht nur Geist, sondern wir sind auch Fleisch. Ja? Deswegen können wir die Dinge Gottes nicht völlig verstehen. Und das brauchen wir auch gar nicht. Es genügt, wenn wir das Wesentliche verstanden haben und das wirklich umsetzen. Und dann dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns vielleicht andere Dinge aufschließt. Und vieles wird er uns wahrscheinlich in diesem Leben gar nicht aufschließen. Und? Ist da ein Problem dabei? Für mich nicht. Ja? Wir dürfen glauben wie ein Kind. Und zugleich dürfen wir unseren Verstand einsetzen beim Erforschen der Bibel. Überhaupt kein Thema. Aber der Verstand darf nicht regieren und herrschen und alles entscheiden wollen, sondern der Verstand muss sich unter die Weisheit Gottes unterordnen. Ja, das ist dieses Verhältnis von Menschenweisheit und Gottes Weisheit. Das haben wir auch im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber das kann man mal lesen. Da geht es darum, dass wir also mit voller Intelligenz, vollem Verstand dabei sind und trotzdem einfältig wie Kinder glauben und wissen, die Bibel ist wahr. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist das völlig zuverlässige, feste Wort und ich halte es fest, weil der Teufel will es mir rauben. Aus der Hand winden. Deswegen müssen wir festhalten. Und wenn wir festhalten, dann werden wir feststellen, diese Worte Gottes haben eine herrliche, übernatürliche Kraft. Sie sind eine Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der glaubt. Sie sind eine Kraft Gottes, die uns zu bewahren vermag, so sagt es Apostelgeschichte 20, und ein Erbteil unter allen Geheiligten gibt. Und wenn wir diese Worte Gottes festhalten, dann werden wir auch überwinden können alle Verführungen, alle Anschläge des Teufels, der uns Verwirrung, falsche Lehre, Verdunkelung des Herrn Jesus und seiner Wahrheit einflößen will. Das haben wir jede Menge in der Christenheit. Und da müssen wir auch aufpassen, was für Einflüsse wir aufnehmen. Ja, ich muss immer wieder warnen und sagen, Leute, 90% von dem, was heute aus Amerika übersetzt bei evangelikalen Verlagen, Stiftung Christliche Medien, Brunnenverlag, was auch immer kommt, ist Schrott, ist Gift, ist nicht erbaulich. Ja? Ob das jetzt ein Max Lucado ist oder ein Philipp Jensen, diese ganzen Autoren, die da Star-Autoren, Bestseller-Autoren sind, ja, die verwässern bestenfalls Gottes Wort und manchmal verdrehen sie es direkt. Ja? Oder gibt es noch die Sarah Young, dieses schreckliche Buch Ich bin bei dir, das aber immer wieder gelesen wird, ja, spiritistische Botschaften von einem falschen Jesus, wo diese Frau sagt, ich bin still geworden und dann habe ich Stimmen gehört und die Stimmen haben mir diese Briefe diktiert in der Ich-Form an die Gläubigen. Ja. Und das lesen viele Christen ganz begeistert. Das ist ein Bestseller. Und dann steht da, ich liebe dich über alles, du bist so toll, du bist so berückend. Ja, das ist knallharte Verführung. Ja? Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst, nicht der juble sich selbst hoch. Ja? Das sind ganz primitive, mystische Irrtümer drin. Ich habe da eine Broschüre, wo ich da mal ein paar so Dinge aus von dem Sarah Young Buch zitiert habe. Aber das läuft dem Ego, dem Fleisch rein wie Öl. Ja? Das stärkt unser Fleisch. Das stärkt unsere Selbstbehauptung. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird unser Fleisch angegriffen. Ja? Das wird überführt. Aber was wird gestärkt? Unser innerer Mensch, unser geistlicher Mensch. Und der braucht doch Stärkung. Ja? Deswegen lasst uns lieber das Schwarzbrot der Bibel lesen, als diese fragwürdigen, vergifteten Süßigkeiten, die letztlich aus der Küche des Teufels kommen. Ja? Wenn wir uns mit dem Schwarzbrot Gottes ernähren, mit Gottes Wort, dann werden wir gesund bleiben, dann werden wir bewahrt bleiben, dann kann Gott uns geistig gesund wachsen lassen. Und dann haben wir die besten Voraussetzungen in der Endzeit, auch alle Anläufe der Verführung zu überwinden. Das ist die Botschaft, die, glaube ich, dieses erste Kapitel des zweiten Petrusbriefes uns weitergeben will. Und da möge der Herr schenken, dass wir die wirklich verinnerlichen, dass wir vielleicht auch unser geistliches Leben noch einmal unter dem Licht dieses Abschnittes, den wir jetzt betrachtet haben, auch überprüfen und sagen, Herr Jesus, zeig mir, wo sollte sich bei mir etwas ändern? Wo ist Mangel? Wo brauche ich Erneuerung? Und der Herr will es doch schenken in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Wir müssen ihn nur bitten. Und dafür sind ja diese Bibelworte da, dass wir zum Herrn kommen, ihm unseren Mangel in aller Offenheit und Kindeseinfalt bekennen. Und er will uns segnen und weiterführen. Möge der Herr uns allen dazu Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Herr Jesus Christus, wir preisen dich dafür, dass du als der erhöhte, verherrlichte Herr, als der oberste Hirte deiner Gemeinde auch diesen Brief uns geschenkt hast, damit wir in dieser Endzeit, in der wir leben, eine gute und klare Orientierung haben. Damit wir nicht irre gehen, nicht verführt werden von den raffinierten Irrtümern, die der Feind sich ausdenkt und durch die falschen Lehrer in der Gemeinde verbreiten lässt. Herr, wir danken dir dafür, dass dein Wort wirklich das Licht ist, an dem wir festhalten dürfen, das uns wirklich auch den Weg weist, bis du wiederkommst. Herr, so schenke du Gnade, dass dein Wort uns wirklich auch ganz persönlich ansprechen kann an diesem Abend, dass wir nach Hause gehen und wirklich auch uns prüfen, Herr, wo ist bei mir ein Mangel, den du beseitigen willst. Du bist doch gerne bereit. Du hast uns alles gegeben, das haben wir uns am Anfang erinnert, was wir zum Leben und zu einem Wandel in Gottesfurcht brauchen. Du hast uns Kraft gegeben. Du hast uns Gnade gegeben. Schenke doch, dass wir auch wirklich das darreichen, was du von uns möchtest, dass wir ein gesundes, ausgewogenes, geistliches Leben führen können. Herr, und gebrauche du diesen Abend dazu, bei jedem Einzelnen. Danke für dein lebendiges und kräftiges Wort. Wir preisen dich und rühmen dich, du wunderbarer, liebevoller Hirte deiner Gemeinde.